Es geht um imaginäre Welten. Das ist wirklich eine Partitur, die alle Mittel der Oper zusammenfasst. Puccini hat diese enorme Fähigkeit, über die Menschen grundsätzlich und tiefgründig zu erzählen. Da kann die Seiten der Seele wirklich berühren, und zwar ganz, ganz tief. Eine Metapher des westlichen Tun. Dass das Publikum die Kontrolle verliert und sich einfach komplett einlässt. Das richtige Wort ist brutal schmerzhaft.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Der italienische Dirigent Enrico Calesso ist heute mein Gast. Er ist der musikalische Leiter der Oper Madama Butterfly von Giacomo Puccini. Herzlich willkommen bei den Kantinengesprächen, sagt Verena Gruber. Enrico, schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Du bist Musikdirektor des Opernhauses Giuseppe Verdi in Trieste und ständiger Gastdirigent am Landestheater in Linz. Du hast in Venedig theoretische Philosophie und Klavier studiert und in Wien dirigieren, im Übrigen alles mit Auszeichnung. Enrico, was bedeutet dir Puccini? Du bist selbst Italiener, in Treviso geboren. Was bedeutet dir dein Landsmann? Das ist ein großartiger Komponist und auch Geschichtenerzähler.
Ja, Puccini bedeutet mir natürlich sehr, sehr viel. Puccini ist ein Komponist, das für uns Italiener sozusagen im Blut steckt, genauso wie Verdi. Natürlich aber in eine andere Weise, wie eben zum Beispiel Verdi oder andere große italienische Opernkomponisten. Denn Puccini hat diese enorme Fähigkeit, über die Menschen so grundsätzlich und tiefgründig zu erzählen. Ja? Alle Emotionen, die gute und die schlechte, alle ethische Aspekte, die Bösheit sowie gut gemeinte Handeln und alles, was dem Menschen und Menschenleben zugehört, kann Puccini in eine unglaubliche Weise erzählen. Eine Weise zu erzählen, die wirklich jeder Mensch, egal von welchem Hintergrund er kommt, welche kulturelle Ausbildung, welche Herkunft und alles, da kann wirklich die Seiten der Seele wirklich berühren, und zwar ganz, ganz tief. Dabei natürlich läuft auch das Gefahr aus meiner Sicht, und das ist ein wichtiger Aspekt, warum Puccini mir sehr viel bedeutet als Dirigent. Man kann meinen, Puccini sei nur eine unglaubliche manipulative Melodieerfinder, schöne Melodien, schöne Bögen, schöne Arien, alles schön und Instrumentation sowieso sehr, sehr gefällig. Ja. Also diese Idee, ich nutze mal das Wort Kitsch, um unsere Zuhörer zu verstehen, was ich meine, dass Puccini eben ein kitschiger Komponist sei, und das finde ich äußerst ungerecht. Puccini hat natürlich jedes Interesse, das ist seine künstlerische Anhaltspunkt, eben die Menschen erfolgreich, nicht im Sinne von Erfolg, sondern im Sinne so, dass es klappt, eben diese ganze emotionale Palette zu erzählen. Aber seine Partituren sind, und speziell die letzten, beginnen mit Tosca Butterfly und alles, sind wirklich extrem komplexe. Puccini ist sehr bewusst, was im 20. Jahrhundert um ihn herum passiert, und etabliert sich aus meiner Sicht wirklich wie ein Komponist des 20. Jahrhunderts. Man kann jetzt nicht meinen, weil Puccini so toll uns Melodien und Arien anbieten kann, dass er dann nicht in seiner Musik was Komplexere und wirklich tiefgründiger manifestiert. Butterfly ist übrigens ein ganz großes Beispiel davon, was ich meine. Und man darf auch nicht eine Sache vergessen. Puccini selbst sagte über ihn, das wissen vielleicht nicht alle, dass er über sich selbst denkt, ich sei ein Komponist, der sehr erfolgreich sein kann in der sogenannten Genere Sinfonico. Also in symphonische Komponieren sah er seine Stärke. Und wir haben schon von Anfang an, von Le Villi und so weiter, haben wir so diese wunderbare auch symphonischen Passagen, Abschnitten, wo man eben diese Symphonik hört. Und die gibt es übrigens auch im Butterfly. Zwischen zweite und dritte Akt haben wir diese wunderbare Tableau mit dem Intermezzo. Es gibt auch darüber hinaus ganz viele Kenntnisse über Wagner und die Post-Wagnerianer. Und man darf auch nicht vergessen, wie das Treffen mit Arnold Schönberg und seine Beschäftigung mit der Musik sein letztes Schaffen beeinflusst hat. Es gab auch sogar in dem Turandot-Autograf auch so Skizzen wie 12-Töne-Serien und alles. Also der hatte, und das sieht man auch, wenn man die Partitur tiefgründig analysiert, sieht man, dass unten das wunderschöne harmonische und melodische Feld eben auch diese unglaublich aussagekräftige Komposition steckt, die manchmal ihm auch Erfolg gekostet hat, das muss man sagen.
Wir kommen danach dann noch mal im Detail dazu. Madama Butterfly entstand ja 1904, war die Uraufführung an der Mailänder Scala im Zeitalter des Imperialismus, am Vorabend, kann man auch sagen, des Ersten Weltkriegs mit all den imperialistischen Bestrebungen, die es damals gab. Wie kann man so ein Werk heute aufführen? Kann man das unreflektiert aufführen? Madama Butterfly gilt ja auch als eines der ganz umstrittenen Meisterwerke von Puccini. Warum?
Also erstmal war, wir müssen wirklich das so denken, die allererste Fassung von Butterfly, genau was diese Themen angeht, Kolonialismus, Imperialismus, die war auch noch viel härter als die Fassung, die danach über die kurze Jahre danach Puccini entwickelt hatte.
Er hat ja mehrere Fassungen, fünf Fassungen gibt es.
So ist das. Und die allererste Fassung, die war deutlich länger, die sah keine Tenorarie vor, Addio Fiorito Asil kam dann später, war vielleicht auch einer der Gründe, warum die allererste Premiere nicht so erfolgreich war. Ja, das hat er vielleicht die Schrauben zu sehr gedreht in Richtung moderne Konzeption der Oper. Aber was ist sehr interessant ist, Szenen, die er weggenommen hat später, die wirklich brutal waren. Es gibt in der ersten Fassung eben der Goro, der stellt einfach nur so die verschiedenen japanischen Menschen vor. Und antwortet zum Beispiel Pinkerton, ach, interessiert mich gar nicht. Für mich heißen sie erste Fresse, zweite Fresse, dritte Fresse. Also solche Art Äußerungen, die in der letzten Fassung dann immer noch latent sind, aber nicht so exponiert in der Brutalität. Ob man heutzutage Unreflektiertes auf der Bühne bringen soll, unreflektiert sicher nicht, klar, aber ich finde, auf alle Fälle. Es ist ein Thema, es ist ein Stück, das uns heute noch so viel sagen und erzählen kann über uns, über unsere Welt, über unsere geopolitischen Problematiken, so wie wir sie leider tagtäglich erleben, und die immer mit der Substanz eine große Knoten zu tun haben, was im Butterfly eben so thematisiert wird. Und zwar die Machtübung auf eine Seite, auf wirtschaftliche, politische, kriegerische Sinn und das Zusammenprallen oder das Zusammen sich kennenlernen von verschiedenen Kulturen.
Und ihr erzählt die Geschichte, ja, also die Regisseurin ist Jasmina Hadžametović, nicht geografisch begrenzt, sondern universell. Das bedeutet, es geht zwar um Amerika und Japan als extreme kulturelle Gegensätze, es geht um dieses Paar, diesen amerikanischen Offizier und das japanische Mädchen, 15 Jahre alt, Jojo San, die dann auch ein Kind bekommt von diesem amerikanischen Offizier, der fremdgeht und zurückkommt mit der neuen Ehefrau und sie beendet ihr Leben und das Kind bleibt am Ende allein zurück.
Wobei eben das Anstreben von der alten Sharpless das ist, eben für das Kind zur Sicherheit zu sorgen. Lass uns mal diese Geschichte jetzt kontextualisieren. 1904, da sind Amerika und Japan die beiden Kulturen. Aber damals war jedes Land ein imperialistisches Land. Wenn wir denken, Italien, Frankreich, Großbritannien. Das war natürlich ein universelles Thema. Und was jetzt bei Butterfly und von Puccini auch schon wieder, ja, was so unglaublich interessant ist für uns, ist zu sehen, dass diese Konflikte und diese Tragödien eigentlich mit einer bewussten Bösheit gar nichts zu tun hat. Also ich finde, man sieht es in Pinkerton nicht mehr, nicht weniger als die Einstellung ein wagnerianischer Held. Damit meine ich jemand, der seine gesunde, unmoralische oder amoralische, bessere Impulse folgt. Ja, ein angesehener Kriegsmann, der eigentlich jetzt eben nicht mal bewusst ist von der Konsequenzen von seinem Tun. Deshalb nenne ich jetzt die wagnerianische Helde so als Prototyp. Man kann Pinkerton jetzt nicht vorwerfen, dass er Butterfly zu einem Schicksal führt, weil er eben böse ist. Er ist nur vielleicht dann am Ende tatsächlich feige. Am Ende, wo es darum geht, sich mit Butterfly noch einmal zu sehen, dann flüchtet er, dann will er damit nichts zu tun haben. Aber es ist nicht so, dass seine Vitalität, seine Streben, ja, bös gemeint sind. Das ist für ihn nur ganz einfach logisch, natürlich, gesund, normal. Man kann wirklich Pinkerton nicht vorwerfen, dass Butterfly eben diese Synthese in ihrer Person sucht zwischen die japanischen Werte, die sie nicht verlassen möchte, und die neue amerikanische Werte, wo sie eben als Sposa Americana sich versteht, dass Madame Butterfly in diese für Pinkerton Schein auch zeigt, dass alles gesehen hat, das ist sicher nicht Pinkerton Schuld.
Wobei sie ja dann auch ihre eigene Religion abgelegt hat und zum Christentum zum Beispiel konvertiert ist und damit sich auch ihre eigene Familie dagegen gestellt hat.
Ja, sie wird dann, und das hatte sie nicht vorgesehen, wobei schon geahnt, da wird sie dann komplett abgelehnt. Ab diesem Moment ist sie wirklich allein, ja. Und selbst die Liebe der ersten Nacht, was wir in diesem wunderbaren Duett am Ende des ersten Akts erleben, selbst das wird von dieses Gefühl getrübt, ja. Sie erinnert sich immer noch an die Fluchtworte von der Onkel Bonzo, ja. Sie betätigt am Ende des Tages, so wie in der Partitur steht, das Selbstmord im Sinne von einem japanischen Ehrenselbstmord. Das ist das Scheitern von ihrer Geschichte. Aber noch einmal, was ich sagen wollte, Pinkerton entfaltet sich und entfaltet mit sich selbst eine Welt der wirtschaftliche Kapitalismus, des Rationalismus, zu dem manche Japaner wie Goro eben sich auch anpassen und suchen in der Logik eben der wirtschaftlichen Verbindungen, der Business, wenn man so sagen will, sucht eben diese gemeinschaftliche an die Kultur. Das hört man in der Musik permanent, diese Aktivität, das Stück beginnt mit einer Fuge. Und die Fuge ist die rationale Form der musikalischen Komposition der westlichen Kultur. Ja? Denken wir an Bach. Und diese Fuge, die ist in diesen nervösen zwei Viertel mit ganz viel Bewegung eine Metapher des westlichen Tun. Ja? Während dann bei Butterfly, bei dem Auftritt und dann später bei dem ganzen Duett, man erlebt ganz lange vier Viertel, sechs Viertel Takt, wo man das Gefühl hatte, die Metrik existiert nicht mehr. Es gibt nicht das Streben nach einem Ziel, zu dem die westliche Kultur seit eigentlich Heilige Augustin gewohnt ist, sich selbst zu verstehen und die Weltanschauung zu organisieren. Da gibt es diese ewig Stehen von einer ewigen kreisenden Zeit bei Butterfly. Die spürt man ganz eindeutig in der Musik. Wie gesagt, mit diesen ganz breiten Takten, ohne Metrik, Harmonien, die sehr lang dauern, ohne Modulationen. Und die Musik von Pinkerton, die Musik von auch zum Teil von der Dialog von Pinkerton mit Goro und so weiter, die sprechen eine völlig andere musikalische Duktus, sehr akzentuiert, sehr lebendig, sehr strebig, mit viel Richtung.
Und wie würdest du Jojo Sans Musik charakterisieren? Sie ist ja nicht nur eine tragische Figur, könnte man sie vielleicht sogar als eine Kämpferin bezeichnen?
Das definitiv. Aber ich finde, eben das sieht man auch in der Musik so klar, dass die Tragödie so groß ist, weil sie eine unglaubliche Kämpferin ist, eine unglaubliche Vision über sich selbst und die Welt hat, eine unglaubliche Gefühl für moralische Werte und Ehre hat. Also alles spricht über eine sehr reife, selbstbewusste Frau, die aber 15 ist. und die mit 18 eben ihres Leben beendet. Und sie wird beschrieben von Sharpless wie eben Schmetterling, ja Butterfly, die so fragile Fliegen hat und wo das Gefahr ist, jeden Moment unbewusst diese Fliegen kaputt zu machen. Das ist, was auch Sharpless einmal zum Pinkerton sagt und sagt eben, Achtung, aufpassen, das wäre wirklich schade im Namen von dieser Exuberanz oder von dieser ultragesunde Ausfaltung oder Entwicklung von alle Begierde und Wünsche, die du hast. Das wäre schon schade im Namen dessen, einfach nur diese fragile Kreatur kaputt zu machen. Und das ist der Kern auch der Musik von Cho-Cho-San über das ganze Stück. Momente, wo diese unglaubliche Reinheit, diese Fragilität, diese in sich selbst ruhen, aber wirklich wie ein fragiles Kind ausgedrückt wird. Und dann die Explosionmomente, wo sie wie eine unglaubliche, tief dramatische Arien, alle drei Arien eigentlich sind unglaublich von ihr. Und am meisten die dritte natürlich über das Kind. Diese Kontrast, diese unglaubliche reife Frau in der Seele und Körper und Geist von einer 15- bzw. 18-Jährige, das machen die Tragödie noch stärker. Ja, wir sehen jemanden kollabieren, der eigentlich erstmal überhaupt zum Leben anfängt. Ja? Und das ist natürlich der Großteil der Tragödie. Ich wiederhole noch einmal, das nicht absichtlich passiert. Und Puccini erzählt uns mit seiner Musik über alle Charaktere, Sharpless, Pinkerton, Suzuki, selbst Madame Pinkerton und Yamadori und der Onkel Bonzo und alle Verwandte. Wir gucken auf eine Tragödie. Wir sind durch Puccini Musik einfach gezwungen, mit jedem Charakter vielleicht nicht jedes sympathisch zu finden, aber für alle Empathie zu empfinden.
Und was auch gleichzeitig wieder bedeutet, wie empathisch Puccini selbst gewesen sein muss, als westlicher Komponist mit westlicher Perspektive letztendlich doch so präzise und detailgenau alle Figuren musikalisch auch zu erschaffen.
Ja, das ist definitiv eine unglaubliche künstlerische Empathie, Wahnsinn. Auch in der Weise, wie er Japan beschreibt. Also er war natürlich nicht interessiert, Japan als Japan zu bezeichnen, genauso wenig wie er bei Turandot China als China. Es geht um imaginäre Welten, die aber in bestimmte Grundcharakteren so unglaublich gut bemalt sind. Ja? Und wie gesagt, er lässt uns empfinden, was jede Charaktere treibt. Niemand an, dass die Konsequenzen von alles, was passiert, das und das und das tragische Ereignisse sein können. Und man läuft zur Katastrophe ein bisschen so wie in der Titanic. Ja? Man versteht eben nicht warum, aber das passiert halt mal. Und diese Aspekte, dass man zu einer Katastrophe läuft, ohne wirklich zu wissen warum, das beschreibt unsere Welt doch in eine entsprechend treffende Weise.
Bleiben wir noch bei der Musik. Er hat ja sehr viele neue Elemente mit hineingebracht in seine Klangsprache, fernöstliche Melodien bis hin zu den Instrumenten, zum Instrumentarium, aber eben auch Pentatonik. Was hat er da für ein neues Universum eigentlich geschaffen mit dieser Oper?
Also es gibt ganz viele Aspekte. Fangen wir eben mit dem Einfachsten, das Instrumentarium. Er hat natürlich in der Partitur, wo er vor allem diese japanische Farbe ja, gebraucht hat, hat er gewisse Instrumente reingebracht im Schlagzeugbereich, die eben diese Klänge so klar eben manifestieren. Wir haben Campanelli Giapponesi, wir haben Campane Giapponesi, das heißt, sind ungefähr so Glocken und Gongs, die ähnlich sind als die, die wir eben, wenn wir an diese Welt denken, eben hören. Und der hat aber auch noch weiterhin auch das normale Orchesterinstrumentarium zu diesem Idiom geführt. Zum Beispiel die Holzbläser, die musizieren ganz oft mit dieser typischen kurzen Artikulation. Und das ist eben die japanische Musiksprache. Pentatonik ist dabei, modale Elemente sind dabei, das heißt, auch die Harmonik spielt eine Rolle. Und das war natürlich auch eine Teil meiner Arbeit mit dem Tiroler Sinfonieorchester, auch eben das zu erarbeiten. Da müssen die Holzbläser wirklich wie Xylophone klingen und dann aber ein paar Tage später dann wieder eine ganz, ganz schöne melodische westliche Gestalt und alles. Das heißt, die Partitur ist auch sehr herausfordernd, weil diese Wechsel zwischen den musikalischen Welten auch ziemlich schnell passieren. Wie gesagt, das Element der Metrik, das Kontrast zwischen sehr schnellen Pulse, 2/4, 3/4 auch bei Sharpless, obwohl in langsamen Duktus, aber immer noch mit dieser großen, starken Phrasierung nach vorne. Und dann plötzlich gibt es Momente, wo in der Instrumentation ganz sparsam wird, ganz wenige, ganz fragil musiziert wird, luftig und sehr, sehr rein, hell. Und das sind die Momente, wo er mit der Partitur auch eben Butterfly und ihre Welt gestaltet. Da hat man fast das Gefühl, man wechselt permanent zwischen Expressionismus und Impressionismus, zwischen Verismus und Belcanto. Das ist wirklich eine Partitur, die alle Mittel der Oper zusammenfasst. Und eben auch diese neue instrumentatorische, farbliche Elemente für die japanische Welt, die er darstellt.
Hochromantische Musik, die ein großartiges Kaleidoskop auch an menschlichen Gefühlen zum Ausdruck bringt. Du hast davor davon gesprochen, dass seine Musik auch manipulativ ist. Er ist ein Meister darin, uns emotional zu überrumpeln, könnte man vielleicht sagen. Was ist denn mit dem Manipulativen genau gemeint? Und ich frage dich jetzt auch als Dirigent, das ist ja auch ein echtes Gefühlsbad, kann man vielleicht sagen, in dem du dich auch und das Orchester und die Sängerinnen und Sänger begeben. Ist das mitunter auch ein Risiko?
Ja, und über dieses Risiko hat auch Puccini immer wieder vorgewarnt im Leben. Ich erzähle das etwas klarer. Genau in diese unglaubliche Fähigkeit, eben die Gefühle der Menschen zu steuern, ja, zu manipulieren. Ja, das hat Puccini, das hört man, das sieht man. Aber wie passiert es eigentlich? Passiert es so, dass jede einzelne Momentaufnahme, Gefühlmomentaufnahme, eben einen Wert an sich hat? Lange Fermate, lange Ton und das und jenes. Nein, das hat Puccini eben nicht gemeint. Er hat sogar immer wieder im Leben vorgewarnt, bitte, jetzt habe ich keine Fermate da geschrieben, ich habe nur Tenuto und diese Rallentando, bitte, das muss mit Geschmack sein. Was hat er tatsächlich mit Geschmack gemeint? Ich bin der Meinung, dass, und das sieht man bei Butterfly genauso wie bei Bohème, dass es immer eine ganz große symphonische Gedanke ist, also der Gedanke eine große symphonische Dichtung. Das heißt, die Manipulation der Gefühle funktioniert meiner Meinung nach als Dirigent am meisten, am tiefsten, wenn es eben subsumiert wird in der Gestaltung dieser ganz langen Bogen. Und was ergibt sich dabei? Ergibt sich, dass der Zuschauer und Zuhörer eben von einem Gefühl nach dem anderen überrumpelt wird und es muss dann eben sich so dermaßen komplett einlassen, weil der Zuschauer die Kontrolle verliert. Und es ist so wichtig für mich als Dirigent, wenn ich Puccini interpretiere. Wir haben einen Ausdruck auf Italienisch. Wenn wir sagen, dass etwas eben plakativ ist oder vorhersehbar war, sagen wir, es ist telefonato. Das heißt, genau, etwas wird telefoniert. Ich sag's dir, ja, Achtung, jetzt passiert das und passiert das. Ja, wenn man diese verschiedenen Momente, und es gibt bei Butterfly jede dritte Takt, ist ein unglaublicher solcher Moment, ja, wenn man die zu sehr verbreitet, zu sehr manieriert, vorbereitet und alles, das Risiko ist immer da.
Ja, bei Puccini. Heißt, du musst immer einen Schritt zurückgehen, um ja nicht in diese Rührseligkeit oder in das Klischee zu kippen, von dem du am Anfang gesprochen hast.
Ja, beziehungsweise, ja, stimmt vollkommen. Beziehungsweise, ich versuche auch immer, diese kleine Distanz zu halten, diese kleine Abstand zu halten, wohlbewusst, was da passiert. Und eben das Weiterentwickeln, einen Moment, eine Gefühlmomentaufnahme, das ist so wichtig auch bei der Rezitative, das war auch die Arbeit mit den Sängern, denen zu verstehen, zu geben, dass es das Ganze zählt, nicht das einzige Moment, die man vielleicht so dehnt, weil man denkt, jetzt ist er intensiv, aber diese Intensität, die kommt von der großen langen Bogen, in dem Zuschauer nicht ermöglicht wird, auszusteigen. Das ist eben die Manipulative bei Puccini. Er hat eine Komposition, die bis auf ein paar Szenen Applausen, die vorgesehen sind, ja, so alles anstrebt, das Publikum mitzunehmen und einfach zu fordern, dass das Publikum die Kontrolle verliert und sich einfach komplett einlässt. Und das funktioniert nur, wenn ein großer Bogen stimmt. Das ist das Risiko dabei.
Ganz persönlich gefragt, welche Momente in der Oper berühren dich am meisten? Hast du schon mal während des Dirigierens Tränen in den Augen gehabt oder Gänsehaut bekommen?
Ja, es ist mir bei Butterfly und immer bei der gleichen Stelle schon nicht selten passiert. Und das ist am Anfang des zweiten Teils, des zweiten Aktes oder des dritten Aktes, wie man manchmal des dritten Aktes, wie man manchmal sagt. Und es ist diese Terzett Pinkerton Sharpless Suzuki, wo es darum geht, eben Suzuki zu überzeugen, Butterfly wiederum zu überzeugen, das Kind abzugeben. Ja, diese Dreivierteltakt, die eine unglaubliche kontrapunktische Struktur hat und eine unglaubliche Linie, die uns nimmt und wo die drei Charaktere komplett eigen zu derselben Musik gestaltet werden. Es gibt Pinkerton, der folgerichtig nur mit sich selbst beschäftigt ist und mit den Erinnerungen an die schöne Zeit und wie jetzt alles so desolat ist und alles. Suzuki, die ganze Zeit nur darüber spricht, über das Schmerzen, die Butterfly jetzt empfinden wird. Wie soll ich eine Mutter erzählen, sie soll das Kind abgeben, sie wird sterben. Und Sharpless, der in diese unglaubliche Schönheit eine ganz praktische, trockene Ziel verfolgt. Und zwar Suzuki und Butterfly zu verstehen zu geben, in der Situation, wo wir jetzt sind, das Beste ist, an das Kind zu denken. Wir sollen jetzt aufhören, über unsere Gefühle zu sprechen. Es geht jetzt um mein Kind. Ja? Und dieser Moment ist für mich unglaublich berührend, weil ich weiß es, ich kann nicht sagen, warum. Aber da kamen schon mal ein bisschen die feuchte Augen beim Dirigieren selbst, was natürlich sehr, ja, sehr selten ist. Es ist sehr selten.
Es gibt ja auch Menschen, die sagen, diese Oper sei zu schmerzhaft, sie können sie gar nicht hören. Kannst du das verstehen?
Ja, natürlich. Definitiv. Also wenn gerade man eben in der eigenen Empfindsamkeit, Sensibilität getroffen wird, und das ist wirklich brutal. Das richtige Wort ist brutal schmerzhaft. Ja.
Wenn du die Butterfly jetzt nicht dirigierst, sondern nur hören würdest, vielleicht zu Hause auf der Couch, welche Aufnahme würdest du auflegen?
Ach, das ist so eine interessante Frage und ich bedanke mich dafür, weil es ist mittlerweile in das Studium, ich studiere diese Oper seit Jahrzehnten, habe ich die sehr oft dirigiert. Und in jede mögliche Situation, also indoor und auch outdoor beim Puccini Festival in Torre del Lago, da macht sich schon vieles, was Tempi-Auswahl und dynamische Verarbeitung der Partitur, also nach den dynamischen und artikulatorischen Zeichen von Puccini. Es ist mir heute, ich hätte vielleicht vor ein paar Jahren schon eine Aufnahme genannt, es ist mir heute extrem schwierig, eine Aufnahme zu nennen. Denn ich finde Sachen, die hervorragend sind bei einigen und die wiederum mich nicht überzeugen in gewisse Dinge. Vielleicht muss man alle Aufnahmen, ich versuche eine sehr artikulierte Antwort zu geben, weil die Frage ist wirklich ganz interessant. Es gibt zwei Aspekte zu berücksichtigen. Einige der großen Aufnahmen sind entstanden in einer Zeit zwischen 60er, 70er, 80er Jahre, so ungefähr. Ne? Und da haben wir auch fantastische Interpretinnen, tolle Dirigenten gehabt. Man kann die Renata Scotto hören, man kann Tebaldi hören, Barbirolli als Dirigent, Karajan als Dirigent und so weiter. Callas, ja, man, und so weiter. Dabei habe ich immer für mich ein Gefühl, als ob ich gewohnt zu den James Bond-Filmen mit Daniel Craig, ja, mit diesem unglaublichen Rhythmus. Ich denke zum Beispiel an wo auch in Bregenz gedreht worden ist. Das war Quantum of Solace, ganz genau. Dieses Film 2008 oder 2009, kann mich mehr erinnern, hat mich sogar wegen seiner unglaublichen Rhythmus auch sogar irritiert. Ich konnte nicht mehr aushalten, dass dieser Rhythmus so war. Dann vergleicht man einen der wunderschönsten Filme der 70er Jahre mit Sean Connery und hat man das Gefühl, es ist so langsam alles und alles. Das heißt, unser Bewusstsein heutzutage ist nicht mehr gewohnt zu den Reizen, zu denen das Bewusstsein von den 70er Jahren gewohnt war. Warum sage ich das? Weil ganz oft gewisse Tempi-Auswahl bei diesen Aufnahmen für mich nicht mehr aktuell sind.
Also Sozialisierung eigentlich, ganz akustischer genau, Sozialisierung.
Ganz genau. Und es gibt dann auch Aufnahmen, die man gar nicht kennt. Live-Aufnahmen von La Scala. Mir kommt jetzt die von Dirigent Molaioli 1929, ja, wo man dann auch so ein bisschen eine Idee bekommt, wie damals auch die Diktion war. Eher sehr, sehr aus dem Schauspiel gedacht, sozusagen, weniger auf den Gesang. Dementsprechend sind auch da manchmal manche musikalische und agogische Entscheidungen heutzutage nicht mehr so gleich 1:1 wiederzugeben. Sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig, eine Antwort zu geben. Ich höre am besten ganz viele Aufnahmen und ich versuche von allem zu lernen, etwas zu genießen. Und kann ich aber leider keine Aufnahme nennen. Das ist mein Los jetzt gerade.
Vielleicht von deinem Lieblings-Dazett, wo du davor darüber gesprochen hast.
Das ist tatsächlich bei der Aufnahme von Barbirolli sehr, sehr beeindruckend.
Ja. Enrico, am Ende haben wir wieder unser Ratespiel. Es wird schnell. Du musst dich spontan entscheiden. Unser Kantinengespräch Ping-Pong, jeweils zwei Optionen. Bist du bereit?
Ja.
Treviso oder Wien?
Oh, das ist aber fast böse, ja. Wien.
Also Treviso geboren, ja, Wien.
Die wunderschönste Stadt, eine der wunderschönsten Städte Europa. Trotzdem Treviso.
Pasta della Mamma oder Wiener Schnitzel?
Oh, Wiener Schnitzel.
Wirklich?
Ja, das Wiener Schnitzel, weil ich bin wirklich ein Addicted. Und eigentlich aber vom Putenschnitzel. Ich weiß, das ist nicht korrekt, aber Putenschnitzel gefällt mir am meisten.
Super. Puccini oder Wagner?
Wagner.
Philosophie oder Musik?
Das Leben hat Musik gesagt.
Opernhaus oder Konzertsaal?
Opernhaus.
Am Pult schweigen oder mit dem Orchester sprechen?
Bei den Vorstellungen definitiv schweigen, ja. Aber eher ideell wäre am Pult schweigen, ja.
Caffè Italiano o Vino Rosso Italiano?
Vino Rosso.
Quale?
Barbera.
Barbera. Anzug oder Jeans?
Anzug.
Obwohl du heute beides trägst, darf ich verraten.
Ja, eine Mischung, ja.
Ein freier Tag mit Buch oder mit Sport?
Buch.
Und noch die allerletzte Frage. Du bist erst seit einiger Zeit in Innsbruck. Welcher ist dein Lieblingsort?
Also tatsächlich das Theater und das Haus der Musik. Also Innsbruck ist so eine schöne Stadt, aber ich würde jetzt wirklich Theater und Haus der Musik sagen.
Wunderbar, das freut uns. Enrico, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das tolle, spannende, interessante Gespräch. Alles Gute für eure Produktion und die Oper. Danke Ihnen und euch allen fürs Zuhören. Am Ton Gunter Essig. Verena Gruber sagt Tschüss, Ciao und bis bald hier am Theater oder bei diesem Podcast.